HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit David Alf. Guten Abend.
Würdest du mit sowas aus dem Amt fliegen, wenn du jetzt die 10 Euro einsteckst und du nimmst dafür keine Quittung?
Also, das müsste ich natürlich als Spende, als Abgeordnetenspende verbuchen, aber ja, nee, solche Dinge mache ich grundsätzlich nicht.
Ich kenne uns der Kindern und der Horde an Freiheit. Wer sitzt in der Regierung?
Die Kontroverse, die sich mit meiner beendeten Nebentätigkeit für das Unternehmen Augustus Intelligence verbindet, war mein Fehler.
Philipp Amthor hat sich sehr unklug verhalten. Das hat er selbst auch sehr schnell eingesehen.
Ich kann bisher aus den Veröffentlichungen überhaupt nicht erkennen, dass es sich an irgendeine der geltenden Regelungen nicht gehalten hat.
Natürlich ist es berechtigt, ihn zu fragen, warum er den Fehler erst zugegeben hat, als er erwischt wurde.
Bei dem konkreten Fall, da schauen wir jetzt mal, ob da Verstöße vorgelegen haben oder nicht vorgelegen haben und dann sehen wir weiter.
Bleibt natürlich noch die Frage offen, wer hat die Flugreisen bezahlt, Übernachtungen bezahlt, ob in New York, St. Moritz auf Korsika oder wo auch immer.
Trotzdem passieren Sachen, die Herr Amthor macht, eigentlich täglich hier. Das ist kein Einzelfall.
Man hat mich nie im Leben erwischt, ich hab mich immer unters Feuer.
Ich will in diesem Zusammenhang meinen Vorschlag wiederholen, dass jeder die Firmenlogos der Firmen, für die er oder sie arbeitet, auf den Jacketts tragen muss. Da würde manch einer hier im Plenum aussehen wie ein Formel-1-Fahrer. Das ist die reale Situation.
Wo steht denn bitte geschrieben, dass das Fädenziehen allein verboten ist?
Mit 24 Jahren befand ich mich im letzten Semester meines Bachelorstudiums. Das war in Bamberg, die Region mit der höchsten Brauereidichte der Welt. Und so studierte ich Politik und Kommunikationswissenschaft und das oberfränkische Bier. Es war nicht die produktivste Zeit meines Lebens, aber hey, ich war 24. Philipp Amthor war auch mal 24, allerdings hatte er schon ein Jurastudium mit seinem Prädikatsexamen in der Tasche und war der jüngste Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Ein Hoffnungsträger seiner Partei, der CDU. Jung, intelligent, wertkonservativ. Ja, irgendwie ein spleeniger Typ in altmodischer Klamotte und Ausdrucksweise, aber jemand, der es zu was bringen könnte in der Politik. Und wer mit 24 Jahren Bundespolitik machen will, der muss lernen, wie Dinge laufen in der Bundespolitik. Und so ist es grundsätzlich erstmal nicht erstaunlich, dass Amthor es früher oder später mit Interessensvertretern zu tun bekam. Lobbyisten, das ist wichtig, ein guter Kontakt mit den organisierten Interessen im Land. Sein Lobbyismuspraktikum absolvierte Amthor bei der US-Firma Augustus Intelligence. Die machen irgendwas mit künstlicher Intelligenz. Karl Theodor zu Guttenberg, Hans-Georg Maaßen, die sind auch dabei. Vielmehr ist kaum bekannt. Amthor soll um politische Unterstützung für die Firma geworben haben. Mehr noch, sogar bei Gesprächen möglicher Geschäftspartner auf Korsika dabei gewesen sein. Als Gegenleistung, so der Vorwurf, gab es einen Direktorenposten und Aktienoptionen. Und da wären dann noch die dubiosen Honorare einer Kanzlei. War das nun Bestechlichkeit oder behalten die Verteidiger Amthors recht? Man könne nichts Unrechtes erkennen. Vielleicht hat er sich nur nicht so geschickt verhalten, der Lobbyismus-Neuling. Und was ist überhaupt gegen Lobbyismus einzuwenden? Wenn wir sagen wollen, dass Mitmenschen wirklich arm dran sind, sagen wir, die haben keine Lobby. Was ja nur bedeuten kann, jeder sollte eine haben. Unsere Sendung heute heißt deshalb Lobbyismus for Dummies. Philipp Amthor und die anderen. Seit genau 10 Tagen gibt es sie, die Causa Amthor. Er selbst hat sich entschuldigt, Aktienoptionen zurückgegeben, Nebentätigkeiten beendet, wofür es welches Geld gab und wer Reisen in Privatjets, Hotelübernachtungen und Champagner gezahlt hat, dazu schweigt er bislang. Es geht also weiter, auch im Bundestag mit einer Aktuellen Stunde.
Es war wohl kalkuliert, dass die Aktuelle Stunde zum Fall Amthor erst auf den Freitagabend terminiert war. Vor allem die Union wollte so Druck aus dem Kessel nehmen. Doch das ist misslungen, denn Abgeordnete wie Linken-Fraktionschef Bartsch waren sauer.
Dass der Betroffene in dieser Situation nicht hier ist, das allerdings ist wirklich feige und ich finde das unentschuldbar.
Dass Amthor dann am Abend auf seine Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern verzichtete, mag in seiner Partei viele beruhigen. Im Bundestag bleiben aber viele Fragen. Beispielsweise, was er bei seiner Nebentätigkeit für eine internationale Großkanzlei getan hat. Für welche Leistung er, laut Bundestagswebsite, bis zu 3.500 Euro pro Monat zusätzlich bekommen hat. Zumal Amthor kein Volljurist ist. Die Entschuldigung von einigen Unionsvertretern, Amthor sei noch jung, lässt die Abgeordnete der Grünen Hasselmann nicht gelten.
Ich war befremdet über die zahlreichen banalisierenden, entschuldigenden Äußerungen einiger ihrer Kollegen.
Wie ungenau die bisherigen Veröffentlichungs- und Transparenzpflichten der Bundestagsabgeordneten sind, zeigt sich beispielhaft am AfD-Abgeordneten Enrico Komning. Der kritisierte in der Debatte Philipp Amthor zu Recht für sein Schreiben an Wirtschaftsminister Altmaier, in dem der auf Bundestagsbriefpapier um einen Termin für ein US-Unternehmen gebeten hat.
Ein kleines Start-up, von dem übrigens keiner so genau weiß, was es tut, im Wirtschaftsministerium zu pushen und dafür Anteilsoptionen zu bekommen, das ist nicht aufrecht, das ist nicht bürgerlich und das ist schon gar nicht konservativ.
Gleichzeitig begrüßt Komning, dass Abgeordnete neben ihrem Mandat auch arbeiten dürfen.
Es ist daher nicht nur verständlich, sondern geradezu wünschenswert, dass die persönliche Existenzgrundlage nicht auf einem politischen Mandat oder Amt, sondern auf einem tatsächlichen und bestenfalls auch ausgeübten Beruf basiert.
Enrico Komning hat eine Rechtsanwaltskanzlei. Auf der Bundestagswebsite gibt der AfD-Politiker für 2019 und 2020 unter anderem Einnahmen der beiden höchsten Stufen 9 und 10 an. Umgerechnet jeweils bis zu oder über 250.000 Euro im Jahr. Mit welchen Mandanten Komning das Geld verdient, muss er nicht angeben. Auch Firmenbeteiligungen müssen die Abgeordneten nicht komplett angeben. CDU und SPD haben für den Herbst endlich eine Anhörung zu einem Lobbyregister angekündigt. Denn selbst aus der Wirtschaft steigt der Druck insbesondere auf die Union. Auch Frank Schwabe von der SPD sieht den Koalitionspartner nach jahrelangem Stillstand in der Pflicht.
Ich will daran erinnern, dass es eine Antikorruptionsorganisation des Europarats gibt. Die hat uns was ins Stammbuch geschrieben. Und wir haben gerade mal 3 von 8 dieser Empfehlungen vernünftig in Deutschland umgesetzt.
Bereits 2014 haben die europäischen Korruptionsexperten unklare Lobbyismusvorgaben, ungenügende Offenlegungsregeln und eine mangelhafte Durchsetzung der wenigen bestehenden Regeln für Bundestagsabgeordnete kritisiert.
Uli Haug war das mit den jüngsten Entwicklungen im Deutschen Bundestag. Genügend Potenzial gibt es also nachzubessern. Und inzwischen hat sich auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak wohlwollend in Sachen Lobbyregister geäußert. Das dürfte diejenigen freuen, die es schon seit langem fordern. Die Organisation Transparency Deutschland zum Beispiel, eine Initiative gegen Korruption. Ihr Vorsitzender ist Hartmut Bäumer. Guten Abend.
Schönen guten Abend nach Hessen.
Herr Bäumer, abgesehen von Ihrer grundsätzlichen Abneigung gegen Korruption, sind Sie auch ein klein wenig froh, dass sich Amthor mutmaßlich so ein wenig tollpatschig angestellt hat und die Sache nun derart hochkocht?
Ja, das kann man schon sagen. Er ist jetzt ungewollt ein Türöffner für eine Debatte, die wir seit mehreren Jahren, Sie haben das ja im Beitrag erwähnt, führen und wo insbesondere die konservativen Parteien, also vor allem CDU, CSU, bisher ziemlich geblockt haben. Jetzt ist der Druck doch so groß geworden, dass man sich zumindest bewegen will. Wohin, das müssen wir noch sehen.
Ja, darum geht's. Also der Druck ist groß geworden, auch der Rückenwind kann man sagen. Sie haben es gerade selbst gesagt, die Opposition, die SPD wollen das Lobbyregister. Die CDU findet es jetzt auf einmal auch eine gute Idee. Selbst der Bundesverband der deutschen Industrie unterstützt Sie seit dem vergangenen Jahr in diesem Vorhaben. Ist das von jetzt an Selbstläufer, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe in Ihrem kleinen Teaser? Vielleicht noch nicht, oder?
Nein, das ist noch kein Selbstläufer. Es ist so, der VCI, Verband der chemischen Industrie, ist auf uns zugekommen, was ja schon ungewöhnlich ist, vor 1,5 Jahren, ob wir nicht gemeinsam da was machen können, damit es auch in Deutschland ein Lobbyregister gibt, ein Transparenzregister, wie es die EU hat, viele andere Länder. Dem hat sich der BDI angeschlossen, auch der Verbraucherzentrale Bundesverband, der Naturschutzbund und die Familienunternehmer. Also es ist eine sehr weit gefasste Koalition, wenn man so will. Aber das hat auch im letzten Jahr zwar zu Bewegung geführt, aber noch zu keinem Ziel. Und bevor wir nicht mal konkrete Dinge sehen, bin ich noch skeptisch, weil ja leicht in Hochzeiten von Krisen dann auch viel versprochen wird und was hinterher erfüllt wird. Das muss man noch abwarten. Da werden wir am Ball bleiben.
Bevor wir zu den konkreten Zielen kommen, die Sie sich auch sicherlich wünschen, nochmal die Frage, wenn der BDI zu Ihnen kommt und andere Verbände, von denen man es jetzt nicht augenscheinlich vermuten würde, welche Motivation steckt da aus Ihrer Sicht dahinter?
Naja, ich nehme mal an, dass diese großen Verbände auch sehen, dass es schwarze Schafe gibt im Lobbyismus. Einige, die sozusagen dem gesamten Bereich der Interessenvertretung schaden. Und dann ist es so, dass die Großen natürlich auch sehen, dass es jetzt viele kleine gibt, wie Anwaltskanzleien, die so in die Lücken stoßen. Und dann haben sie auch nicht mehr den Einfluss darauf, wie Industriepolitik interessenmäßig vertreten wird. Also das ist jetzt eine Vermutung, die ich habe. Wir haben uns zunächst auch gewundert. Ich muss aber auch sagen, dass in diesem konkreten Punkt die Zusammenarbeit wirklich gut ist.
Ich verstehe Sie aber auch richtig. Grundsätzlich hat Transparency Deutschland gar nichts gegen Lobbyismus.
Nein, es ist ja so, wir selber sind auch eine Lobbyorganisation und zu unseren, sagen wir mal, doch sehr verflochtenen Gesellschaften und ausdifferenzierten Gesellschaften gehört es natürlich, dass alle auch ihre Interessen vertreten können. Es geht nur darum, dass das auch transparent wird, dass also man hinterher sehen kann, aha, hier sind die Naturschutzverbände oder die Umweltverbände gehört worden und nicht nur die chemische Industrie oder nicht nur der BDI oder nicht nur VDA, Verband der Automobilindustrie. Darum geht es. Nachverfolgen in der Demokratie heißt Transparenz schaffen und dann hinterher auch zu sehen, aha, wer hat denn sozusagen den meisten Einfluss gehabt? Und daraus kann man dann ja auch als Wähler hinterher wieder seine Schlüsse ziehen.
Und das würde ein Lobbyregister und ein Interessenvertretungsgesetz möglich machen. Gesetzt den Fall, das Lobbyregister, wie Sie es sich wünschen, das würde schon seit, sagen wir, 10 Jahren existieren. Und die Vorwürfe gegen Amthor würden alle stimmen. Was hätte das Lobbyregister in diesem konkreten Fall verändert?
Wenn das Lobbyregister schon da gewesen wäre mit den Forderungen Transparenz darüber, wer steht hinter demjenigen, der Lobbyismus betreibt und was sind die Geldmittel, die da eingesetzt werden und ist man registriert als Lobbyist? Wenn es das schon gegeben hätte, hätte es den Fall Amthor so nicht gegeben. Denn das Besondere an Amthor ist ja, dass er nicht nur Lobbyist ist, sondern auch noch Abgeordneter. Das heißt, er hätte auch als Abgeordneter sich eintragen müssen in ein Lobbyregister, weil er in dem Fall ja nicht als Abgeordneter tätig wird, sondern als Lobbyist. Das ist sicherlich eine besondere Konstruktion, aber in dem Moment, wo er das gemacht hätte, hätte es ihm vielleicht selber gedämmert, ist das jetzt in Ordnung, hier mit zwei Hüten zu arbeiten und welche Finanzmittel werden eingesetzt, was bekommt er dafür? Das wissen wir ja immer noch nicht. Wie ist es mit den Reisen nach Korsika und sonst wohin? Wer hat die bezahlt? Denn das sind geldwerte Vorteile. Auch eine Aktienoption ist aus meiner Sicht ein geldwerter Vorteil. Im Moment scheint das der Bundestag oder die Verwaltung anders zu sehen. Ich bin auch Jurist. Da gibt es immer Bandbreiten, aber Aktienoptionen werden einem auch nicht geschenkt normalerweise. Und ob er sie nun zieht oder nicht, ist eine zweite Sache.
Sie nennen es Bandbreiten. Andere würden sagen, das sind Graubereiche, in denen sich die Politik ohnehin in diesem Feld befindet. Jetzt gehen wir mal davon aus, Politikerinnen und Politiker werden ja auch beispielsweise zu Empfängen eingeladen. Da zahlen sie ja mutmaßlich auch nicht jeden Krabbencocktail einzeln. Das heißt, sind in diesem Graubereich offensichtlich gar keine richtig erkennbaren roten Linien vorhanden, oder?
Naja, es ist so. Ich finde, man muss auch erkennen, dass es sozial adäquates Verhalten gibt. Also wenn eine Firma einlädt und sagt, schau dir doch mal mein Unternehmen an und sagt dann, es gibt auch noch ein Mittagessen. Ich glaube, da ist nichts einzuwenden. Wenn das aber verbunden wird damit und jetzt setzt sich aber bitte im Wirtschaftsministerium oder im Umweltministerium für diese oder jene Forderung für uns ein, dann wird es schwierig. Also wenn diese Schwelle der Erwartung oder auch sogar der Festlegung von Erwartungen in Verträgen überschritten wird, dann ist es Lobbyismus. Auch der ist aus unserer Sicht zulässig, aber er muss dann transparent nach außen gemacht werden. Und ein Punkt, den mag ich hier ergänzen, weil der mir ganz wichtig ist. Wenn die CDU sich heute auch bewegt, kann es nicht nur darum gehen, dass es um Lobbyismus im Bundestag geht, sondern in den Ministerien. Wissen Sie, 90% unserer Gesetze, wenn nicht mehr, werden in den Ministerien gemacht. Die zentralen Entscheidungen über Subventionen und so weiter fallen in den Ministerien. Da ist der Lobbyismus mindestens so wichtig und muss registriert werden und es muss einen sogenannten legislativen Fußabdruck geben, wie auch im Bundestag.
Und auch an den Minister Altmaier soll Amthor einen Brief geschrieben haben.
Ja, er hat ja eben nicht an die CDU-Fraktion sich gerichtet, sondern an den Minister und damit an die Exekutive. Und das ist, muss man ganz klar sehen, dass dort ein ganz zentraler Punkt ist, jedenfalls in unserer parlamentarischen Demokratie, dass in der Exekutive sozusagen die entscheidenden Weichenstellungen gemacht werden. Es gibt dann hinterher manchmal Korrekturen im Bundestag, aber in der Regel laufen da die entscheidenden Diskussionen und darum muss es gehen, auch bei einem Lobbyregister.
Sagt Hartmut Bäumer, Vorsitzender von Transparency Deutschland. Vielen Dank. Philipp Amthor war bis vor kurzem so ein lupenreiner Christdemokrat, dass er immer mal wieder Gefahr lief, sein eigenes Klischee zu werden. Man machte sich lustig über den Jüngling mit Seitenscheitel, der etwas geschwollenen Sprache, dem altmodischen Klamottenstil, dann noch die Taufe im Dezember. Jetzt ist er auch noch katholisch, titelte das Domradio. Ein geradezu zu perfekter Mensch augenscheinlich. Doch auch vor solchen Menschen machen teuflische Versuchungen nicht Halt. Keine Sorge, wir sind noch im säkulären Rundfunk. Ich spiele an auf die Geschichte vom heiligen Antonius. Diese birgt hier und da Parallelen. Machen Sie sich selbst ein Bild. Hier ist der erste Teil.
Antonius stammte von edlen Eltern ab, die ein auskömmliches Vermögen besaßen. Da sie selbst Christen waren, wurde auch er christlich erzogen. Als Kind wuchs er bei den Eltern auf und kannte nichts anderes als sie und das elterliche Haus. Als er aber zum Knaben heranwuchs und in ein reiferes Alter kam, da wollte er vom Unterricht im Lesen und Schreiben nichts wissen, denn er wünschte sich, fernzuhalten vom Verkehr mit den anderen Kindern. Seine ganze Sehnsucht war darauf gerichtet, dass er in Einfalt wohne in seinem Hause. Nach dem Tode der Eltern hinterblieb er allein mit einer einzigen ganz kleinen Schwester. Er war damals etwa 18 oder 20 Jahre alt und übernahm selbst die Sorge für das Haus und die Schwester. Es waren noch keine 6 Monate seit dem Tod seiner Eltern vergangen, da ging er nach seiner Gewohnheit zur Kirche. Und es fügte sich, dass gerade das Evangelium vorgelesen wurde und er hörte, wie der Herr zum Reichen sprach: »Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen, so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach.« Dem Antonius aber war es, wie wenn ihm von Gott die Erinnerung an diese Heiligen geworden sei und als ob um seinetwillen jene Lesung der Schriftstelle geschehen. Er ging sogleich aus der Kirche und schenkte seine Besitzungen, die er von den Vorfahren hatte, den Einwohnern des heimatlichen Ortes. Die Schwester vertraute er bekannten, zuverlässigen Jungfrauen an und brachte sie in einem Jungfrauenhaus zur Erziehung unter. Er selbst widmete sich von nun an vor seinem Hause der Askese, hatte Acht auf sich und hielt sich strenge.
Das war der erste Teil aus dem Leben des heiligen Antonius. Weitere Folgen im Laufe dieser Sendung und so viel vorweg, es bleibt nicht so einfach für Antonius. Mit der Debatte um Amthors mögliche Fehltritte geht es ja auch um die Frage, warum macht er sowas überhaupt? Dass er intelligent ist, das hat er oft bewiesen. Er selbst geriert sich als wertkonservativer Politiker mit bodenständigen Wurzeln in Mecklenburg-Vorpommern. Ist das alles nur Fassade oder ein Ausrutscher, weil jung und unerfahren? Weil New York, Champagner, Jet Set, Karl Theodor zu Guttenberg. Wer ist Philipp Amthor eigentlich? Meine Kollegin Jannika Kämmerling mit einem Porträt.
Ich hoffe, er hat sich für diesen Auftritt heute mit genauso viel Robbie Bubbles aufgepeitscht wie für seine Reden bei den Parlamentssitzungen. Hier ist der Mann mit dem dicksten Bizeps im Bundestag. Herzlich willkommen, Philipp Amthor!
Bei seinem Auftritt im Neo-Magazin Royal inszeniert sich Amthor wie die berühmte Romanfigur Harry Potter, womit er aus der Not eine Tugend gemacht hat.
Das Harry-Potter-Thema, das ist dein Wunsch gewesen, das ist nicht von uns.
Ja, das finde ich auch voll okay. Einer der AfD-Politiker hat im Bundestag mal versucht, mich zu dissen und hat gesagt, Philipp Amthor ist der Harry Potter der CDU. Da habe ich gesagt, ja, ist gar nicht so schlimm, der war ein beliebter Typ.
Und so schlecht ist der Vergleich auch gar nicht. Denn für die einen ist Amthor nur ein Junge, über dessen Aussehen sie sich lustig machen. Für die anderen ist er ein echter Zauberer. Vielleicht der mutigste, den die Politikwelt seit Jahren gesehen hat. Und wieder andere befürchten, dass er sich nun auf dunkle Magie eingelassen hat. Der Politiker aus Ueckermünde in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Phänomen in seiner Partei. Mit gerade mal 27 Jahren sitzt er im Bundestag. Und in den Medien gilt er quasi als Gegenzauber der CDU im Kampf gegen die AfD.
Mit ihrem Vorschlag operieren sie ganz deutlich im sensiblen, im grundrechtssensiblen Bereich der Religionsfreiheit. Und ich kann Ihnen nur die Empfehlung geben, wenn Sie da operieren, sollten Sie auch Ihr OP-Besteck kennen.
Schmettert er den Abgeordneten bei seiner ersten, zweiten Rede im Bundestag entgegen. Furcht scheint Amthor nicht zu kennen. Er strotzt nur so vor Selbstbewusstsein. Mit 16 trat er in die CDU ein, mit 18 in den Landesvorstand der Jungen Union. Weiter ging es mit dem Kreisvorsitz der Jungen Union in Vorpommern-Greifswald. Den Einzug in den Bundestag schaffte er per Direktmandat. Er ist ehrgeizig und findet deshalb auch, dass er wohl in diesem magischen Haus am besten aufgehoben wäre.
Der sprechende Hut. Gryffindor oder Slytherin?
Also
Wo wärst du gerne? Oder wo würde der dich hinsortieren?
Also im Bundestag hat ihn mir noch keiner aufgesetzt, aber ich glaube, ich wäre eher so bei den Strebern, die waren bei Ravenclaw, glaube ich.
Das große Paradox, Amthor ist zwar der zweitjüngste Parlamentarier, aber er wirkt wie einer der Ältesten. Wenn man ihn sieht, denkt man zuerst, da habe sich ein Praktikant ans Rednerpult im Bundestag verirrt. Und doch überrascht er dort alle mit seinem scharfen Verstand und noch schärferen Worten.
Völliger Unsinn, jetzt hier so zu argumentieren. Machen Sie lieber Ihre Arbeit richtig. Und hören Sie mir mal zu, dann können Sie nämlich noch was lernen über die Verfassung.
Anders als Kevin Kühnert, der meistens in Turnschuhen und Kapuzenpullis auftritt, verkörpert Amthor die totale Spießigkeit. Selbst auf seinem Instagram-Profil sieht man ihn nur im feinen Anzug mit Deutschlandfahne am Revers. Und auf dem einzigen Bild mit Kapuzenpulli blitzt doch wieder ein kariertes Hemd hervor. Kein Wunder, dass er den Themen der Millennials, zu denen er selbst gehört, eher kritisch gegenübersteht.
Es ist wichtig, dass wir deswegen nicht immer nur über vegane Ernährung und Veggie Day und Political Correctness und über das dritte bis 27. Geschlecht reden, sondern dass wir bei allen berechtigten Wünschen nach Liberalität und Gleichbehandlung, Weltoffenheit, wie man das alles benennen will. Aber man muss bei all dem sehen, führen wir auch Diskussionen, die sich in der Lebensrealität der Menschen bewegen.
Manchmal ist Amthor so typisch konservativ, dass er fast wie sein eigenes Klischee wirkt. Bei seinen Parteigenossen kommt er an, vielleicht gerade deshalb. Selbst die Bundeskanzlerin scheint den Nachwuchspolitiker zu fördern, wenn sie kann. Mit 16 durfte Amthor die Bundeskanzlerin auf Wahlkampftour begleiten, weil er als Wahlhelfer besonders engagiert war. Und als es vor der Bundestagswahl so aussah, als könnte die AfD in seinem Wahlkreis gewinnen, kam Merkel persönlich vorbei. Zweimal. Vielleicht ist Amthor für Angela Merkel so etwas wie der perfekte Konservative. Er hat das Potenzial, Wähler zurückzuholen, die finden, dass die CDU zu links geworden ist. Die Autorität der Kanzlerin stellt er aber nicht in Frage. Philipp Amthors Leben schien bis jetzt ein einziges Vorwärts zu sein. Wie Harry Potter besiegte er auf seinem Weg fiese Gestalten und rettete die Welt. Nun ja, zumindest versuchte er, sie im Sinne der CDU ein Stück besser zu machen. Wie gefährlich die Dementoren in Gestalt von Lobbyisten ihm nun werden, wird sich zeigen. In den Harry Potter-Geschichten ergeht es ihren Opfern schlecht. Sie saugen ihnen durch den Mund die Seele aus, sodass nur noch ein leerer Körper übrig bleibt. Ohne Persönlichkeit, Erfahrungen und Gefühle.
Lobbyismus vor Dummies, Philipp Amthor und die anderen. So heißt diese Sendung heute. Und diesen Titel kann man ganz unterschiedlich interpretieren. Wer sind die Dummies, die Dummies, die auf billige Tricks von Lobbyisten reinfallen oder die nicht verstehen, wie Politik in Deutschland funktioniert? Und wer sind die anderen? Lobbyismus, das scheint klar, gehört zu unserer Demokratie. Aber wie viel darf es denn sein? Thomas von Winter ist Professor an der Uni Potsdam und forscht zum Thema Lobbyismus. Und nicht nur das, er arbeitet auch im Deutschen Bundestag. Hallo, Herr von Winter.
Hallo, Herr Hals.
Wenn Sie von Vorwürfen wie denen gegenüber Amthor hören, überrascht Sie das?
Nein, das überrascht mich nicht. Das ist sozusagen kein alltäglicher Fall. Aber ich kann mich erinnern, im Laufe der letzten Jahrzehnte hat es immer mal wieder einen prominenteren Abgeordneten, Politiker betroffen. Der ist in der Situation geraten, dass er sozusagen die Interessen, die er im Zusammenhang mit einer Berufstätigkeit, Erwerbstätigkeit vertritt und ein politisches Amt zu eng miteinander verknüpft hat.
Ich verstehe Sie aber richtig. Sie halten das aber trotzdem für eine Ausnahme.
Ich halte das eher für eine Ausnahme, ja.
Trotzdem hat der Lobbyismus in Deutschland ein Imageproblem. Also anders ist eigentlich gar nicht zu erklären, wieso jetzt auf einmal der Bundesverband der deutschen Industrie mit Transparency Deutschland gemeinsame Sachen macht und ein Lobbyregister fordert. Woher kommt dann dieses schlechte Image?
Der Begriff des Lobbying hat selbst in den USA, obwohl manche Politologen das Gegenteil behaupten, ein schlechtes Image. Weil Lobbying ist eine Form, über die sozusagen Bürger ihre Bedürfnisse, Interessen gegenüber dem politischen System anmelden. Aber während sozusagen die anderen Formen der Interessenanmeldung gegenüber dem politischen System, wenn ich meine Wählerstimme abgebe, wenn ich einer Partei beitrete oder wenn ich an einer Demonstration teilnehme, sozusagen für die Öffentlichkeit sichtbar sind, spielen sich die lobbyistischen Aktivitäten oft im Verborgenen, nämlich im ja, zweiseitigen oder mehrseitigen Gespräch in geschlossenen Räumen ab. Und die Öffentlichkeit hat keinen rechten Begriff davon, was sich dahinter im Einzelnen verbirgt. Sowas nährt immer Spekulationen.
Was könnte man dann tun, um diesen Eindruck nicht mehr entstehen zu lassen? Also muss sich irgendwas an Lobbyarbeit ändern?
Naja, die Lobbyarbeit als solche ist ja sozusagen zu einem ganz großen oder überwiegenden Teil sehr unspektakulär. Lobbyisten beobachten den politischen Prozess. Das heißt, sie schauen, was die Regierung für Pläne hat, welche Referentenentwürfe in welchen Ministerien zirkulieren. Sie werten die Presse aus. Sie schauen sich an, was ihre Konkurrenten, die anderen Lobbyisten und Verbandsvertreter alles tun. Und sie ziehen daraus Schlüsse und versuchen sozusagen auf die Politik einzuwirken. Aber das hat viel, wie gesagt, mit Informationssammlungen, mit dem Erstellen von Gutachten, mit dem Vereinbaren von Gesprächsterminen, mit ganz unspektakulären Dingen zu tun. Über die kann man gerne was wissen und viele Verbände unterrichten sozusagen ja auch die Öffentlichkeit darüber, was sie so machen. Aber es ist eben sozusagen das gesamte lobbyistische Geschehen sehr vielfältig und das ist im Einzelnen nicht bekannt. Man kann eben durch Regulierung des Lobbyismus, mehr oder weniger scharfe Regulierung, kann man versuchen, die Transparenz zu erhöhen.
Das soll jetzt passieren. Zumindest ist man hoffnungsvoll, dass in dieser Legislaturperiode noch ein Lobbyregister kommt, womöglich sogar ein eigenes Gesetz. Glauben Sie, dass das die Politik in Deutschland verändern wird und vielleicht auch dadurch den Lobbyismus?
Naja, streng genommen haben wir ja schon ein Lobbyregister. Also wir haben eine Liste, ein Verzeichnis der Verbände, das gibt es seit den 70er Jahren und im Volksmund oder in einem politischen Betrieb wird das Lobbyliste genannt. Und das ist eine Liste, in die sich Verbände eintragen müssen, wenn sie an einer öffentlichen Anhörung teilnehmen wollen.
Man weiß aber nicht, was die genau tun und wann sie es tun und wem sie es tun.
Genau, das ist das Problem mit dieser Lobbyliste. Erstens enthält sie über den Verband, der sich da registrieren lässt, ganz wenige Informationen. Name, Adresse, Mitgliederzahl und einige wenige andere. Also man kann dem Eintrag ins Lobbyregister nichts entnehmen. Der Eintrag ist nicht wirklich verpflichtend. Und die Praxis, die parlamentarische Praxis ist so, dass oft eben Verbände oder andere Interessenvertreter aus der Gesellschaft zu öffentlichen Anhörungen eingeladen werden, auch wenn sie sich nicht in die Liste eingetragen haben. Das heißt, also wie gesagt, eine Lobbyliste oder Lobbyregister haben wir schon. Die Frage ist sozusagen, welche Rechte und Pflichten damit verknüpft werden und welche Informationen sozusagen ein Verband, Lobbyist, preisgeben muss, wenn er sich in so eine Liste eintragen lassen will.
Welche Informationen wären das denn aus Ihrer Sicht, um dieses Register und womöglich auch ein Gesetz schlagkräftig ausfallen zu lassen?
Naja, man kann sich dann orientieren an den Regulierungen des Lobbyismus, die es weltweit schon gibt. Und ich sag mal, mit am weitgehendsten sind die Registrierungspflichten, die in den USA in den 90er Jahren eingeführt worden sind. Da gibt es den sogenannten Lobbying Disclosure Act von 1995. Und danach muss man als Lobbyist regelmäßig einen Bericht verfassen, der Informationen darüber enthält, mit wem man über welche Themen und Gesetzesvorhaben im zurückliegenden Zeitraum gesprochen hat. Und der Bericht muss auch Informationen über die Finanzen enthalten, also über die Einnahmen und Ausgaben eines Verbandes, einer Interessengruppe, eines Lobbyisten.
Es lohnt sich also ein Blick auf den internationalen Vergleich, den wir im Laufe dieser Sendung auch noch wagen werden. Thomas von Winter, Lobbyismusforscher in Potsdam, vielen Dank. Und wir kommen zum zweiten Teil der Geschichte des heiligen Antonius. Wir haben schon gehört, gäbe es eine Steigerung von Perfektion, Antonius wäre wahrscheinlich ihr Schutzpatron. Nun aber wird es schwerer für Antonius, zu viele Versuchungen am Wegesrand.
So lebte Antonius und alle liebten ihn. Alle die Dorfbewohner und überhaupt die Rechtlichen, mit denen er verkehrte, nannten ihn, wie sie ihn so sahen, einen Liebling Gottes. Der Teufel aber, voll Hass und Neid gegen das Gute, konnte es nicht ertragen, einen so standhaften Vorsatz in einem so jungen Menschen zu sehen. Zuerst machte er sich daran, ihn von der Askese abspenstig zu machen, indem er die Erinnerung an seinen Besitz in ihm wachrief, die Sorge für seine Schwester, den Verkehr mit seiner Verwandtschaft, Geldgier und Ehrgeiz, die mannigfache Lust des Gaumens und all die anderen Freuden des Lebens, indem er ihm endlich vorstellte, wie rau die Tugendübung sei und wie groß die Anstrengung dabei. Er wies ihn hin auf die Schwachheit des Leibes und die Länge der Zeit. Der Teufel gab ihm schmutzige Gedanken ein. Antonius verscheuchte sie durch sein Gebet. Jener stachelte ihn an, er aber, gleichsam errötend, schirmte seinen Leib durch den Glauben, durch Gebet und Fasten. Der arme Teufel ließ sich sogar herbei, ihm nachts als Weib zu erscheinen und alles Mögliche nachzumachen, nur um den Antonius zu verführen. Dieser aber dachte an Christus und den durch ihn erlangten Adel der Seele, an ihre geistige Art und erstickte die glühende Kohle seines Wahnes. Dann aber wieder stellte ihm der böse Feind die Annehmlichkeit der Lust vor, er aber, voll Zorn und Schmerz, erwog bei sich die Drohung des ewigen Feuers und die Plage des Wurmes. Dies hielt er ihm entgegen und ging aus den Versuchungen unversehrt hervor.
Wir stellen fest, ja, Lobbyismus gehört irgendwie zu unserer Demokratie. Interessen im Land werden gebündelt und weitergetragen. Immerhin können Politikerinnen und Politiker nicht von allem gleich viel Ahnung haben. Soweit so gut. Im Fall Amthor geht es aber nicht nur darum, dass ein junger, aufstrebender Politiker über das kleine Einmaleins der Lobbyarbeit gestolpert ist. Auch die Firma, für die er lobbyiert haben soll, trägt ihren Teil zur Brisanz bei. Eine Firma, die ohne erkennbares Geschäftsmodell irgendwas mit künstlicher Intelligenz betreibt, eine illustre Runde aus Investoren und Geschäftspartnern, darunter einige prominente konservative Männer. Antje Passenheim wirft einen Blick auf Augustus Intelligence.
Mit ihrem Start-up segeln sie bislang lieber unter dem Radar, doch ihre Adresse haben sie hoch über dem Finanzdistrikt an der Südspitze von Manhattan. Der Hauptsitz von Augustus Intelligence ist im 77. Stock des One World Trade Centers. Was genau seine Ware ist, darüber gibt das Start-up auch auf seiner Website keine klaren Antworten. Klar ist nur, es geht um künstliche Intelligenz, um maschinelles Lernen und da in allen Bereichen. Führender Kopf des Start-ups ist der 33-jährige deutsche Wolfgang Haupt. Mitbegründer des Unternehmens ist Pascal Weinberger. Der gebürtige Frankfurter gilt als Wunderkind auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Die Firma wurde im US-Bundesstaat Delaware registriert. Nicht nur ein Ort, um Steuern zu sparen. Delaware wird auch von vielen Firmen genutzt, um sich eine Briefkastenadresse zuzulegen. Wer auf dem Berufenetzwerk LinkedIn nach Mitarbeitern des angeblich aufstrebenden Start-ups sucht, der findet dort lediglich eine einzige Angestellte, die in Paris lebt. Sie war vorher leitende Mitarbeiterin beim französischen Ableger des Unternehmensberaters Roland Berger. Auch der langjährige Roland Berger-Chef Charles-Édouard Bouet taucht als Präsident bei Augustus Intelligence auf. Der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg besitzt nicht nur Anteile an Augustus Intelligence, er war noch im März auf der Website des Startups als Präsident aufgeführt. In einem Bericht des Spiegel taucht außerdem mehrmals der ehemalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen auf. Die große Frage ist, warum das Start-up die Nähe zu deutschen Größen aus Politik und Wirtschaft sucht oder sie zu ihm. Vor allem in sozialen Medien kursiert die Frage, existiert die Firma tatsächlich oder handelt es sich vielmehr um eine Briefkastenadresse, unter der auf dubiose Art Geld vermehrt wird. Augustus Intelligence war zunächst für eine Antwort nicht erreichbar, doch Geschäftspartner und Investoren bestätigen dem ARD-Studio New York, die Firma existiere tatsächlich im One World Trade Center. Co-Gründer Weinberger sei ein guter Fundraiser mit einem dichten Netzwerk von Investoren, speziell in der Szene deutscher Familienunternehmen.
Antje Passenheim mit einem Blick auf das etwas ja, skurrile Startup Augustus Intelligence. Was am Fall Amthor klar wird, Lobbyismus hält sich nicht an Ländergrenzen, so wie es der freie Markt eben will. Aber apropos andere Länder, wie verfahren andere Länder eigentlich in Sachen Lobbyarbeit, Korruptionsbekämpfung und Transparenz? Herr von Winter hat schon angemerkt, man müsse vielleicht mal auf andere Länder blicken. Das wollen wir an dieser Stelle tun. Allein innerhalb der EU wird das nämlich sehr unterschiedlich gehandhabt. Michael Schneider ist ARD-Korrespondent in Brüssel. Guten Abend, Herr Schneider.
Guten Abend.
Deutschland, das liest man immer wieder, wird ja unterstellt, bislang eine gewisse, sagen wir mal, Laissez-faire-Attitüde in Sachen Lobbyismus an den Tag zu legen. Sie schauen von Berufswegen auf die Politik anderer Länder, wenn Sie den Vergleich ziehen. Stimmt das?
Ja, man kann schon sagen, in Europa ist es zumindest sehr unterschiedlich geregelt und Deutschland gehört nicht unbedingt zu den Vorreitern beim Thema Transparenz. Also ein Lobbyregister, wie es ja auch jetzt in Deutschland nochmal diskutiert wird, gibt es schon längst in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, Österreich und den Niederlanden, aber auch in vielen osteuropäischen Ländern, sogar beim Beitrittskandidaten Nordmazedonien hat man das bereits umgesetzt, also da ist man deutlich weiter als Deutschland das ist. Außerdem diskutiert man in vielen Ländern über die Idee eines legislativen Fußabdrucks. Das heißt, in Gesetzestexte soll künftig hineinkommen, wie viel Einfluss Lobbyverbände auf diesen Text genommen haben. Das wird in Estland bereits praktiziert, in Slowenien wird es aufgebaut. Und dann gibt es noch Skandinavien, wo die Abgeordneten geradezu gläsern sind. Das heißt, dort muss alles offengelegt werden. Jeder kann nicht nur sehen, was ein Abgeordneter tut, sondern auch, was er verdient, teilweise sogar den Kontostand einsehen. So eine gnadenlose Transparenz, die dazu führt, dass diese Länder im internationalen Vergleich immer weit vorne sind.
Können Sie einschätzen, ob das tatsächlich auch einen Einfluss auf das Image von Lobbyismus hat? Man unterstellt ja hierzulande, alle Gesprächspartner bislang im Laufe dieser Sendung haben gesagt, ja, Lobbyismus ist eine super Sache. Grundsätzlich, diese Eskapaden sind vielleicht das Schlimme, das würde Transparenz unmöglich machen in Zukunft. Können Sie dazu was sagen?
Ja, ich kann dazu sagen, dass in diesen Ländern, gerade in Skandinavien, wo man eine Vorreiterrolle hat, auch tatsächlich Lobbyismus sehr viel kritischer gesehen wird, als das zum Beispiel in anderen Ländern, in Deutschland zum Beispiel ist. Da hat man sich wirklich davon verabschiedet zu sagen, das geht schon in Ordnung, wenn Politiker hinter dem Rücken sozusagen noch andere Absprachen treffen. Natürlich gehört Lobbyismus dazu. Natürlich braucht man Vertreter aus Wirtschaft und Industrie, die Politiker einfach auch in wichtigen Entscheidungen beraten. Aber das kann man eben sehr transparent tun. Übrigens ist das auch bei den Nebentätigkeiten so, die ja jetzt im Fall Amthor zur Sprache gekommen sind, wo die Kritik auch groß war. Auch das ist in vielen europäischen Ländern so gut wie verboten oder ab einer sehr niedrigen Verdienstgrenze muss es offengelegt werden. Das ist schon auch ein Bereich, wo andere uns da vorangehen. Aber man muss auch sagen, in Europa gibt es natürlich auch andere Länder, wo das Drehtürprinzip zwischen Wirtschaft und Politik noch sehr gut funktioniert.
Nun ist Brüssel, wo Sie sitzen, ja selbst ein Mekka der Lobbyarbeit. Um die 15.000 registrierte Lobbyisten sind dort tätig. Aber da war schon das Stichwort registriert. Wie sieht Lobbyarbeit denn in Brüssel selbst aus?
Also auch Brüssel funktioniert absolut nicht ohne einen Einfluss von Lobbys, wozu man eben hier auch die Nichtregierungsorganisationen und Umweltschützer und Verbraucherschützer zählt. Das ist ganz klar, dass die hier einen Einfluss haben. Aber es gibt eben hier bereits ein Lobbyregister seit 2016, wo die alle registriert sind, auch ausführlicher als das in Deutschland auf der Lobbyliste beispielsweise ist. Man braucht so einen Eintrag auch, um Zugang zum Parlament zu bekommen. Allerdings kann man auch sagen, das Konzept hat noch Probleme. Die Überprüfung ist ein bisschen lückenhaft. Deswegen ist im Gespräch, dieses Transparenzgesetz hier nochmal zu überarbeiten. Auch diese Idee des legislativen Fußabdrucks wird hier in Brüssel diskutiert. Man muss aber auch dazu sagen, der Einfluss aufs Parlament ist nur eine Seite der Medaille. Natürlich gibt es hier auch noch andere Positionen, zum Beispiel im Europäischen Rat und in der Kommission. Da sieht das nochmal anders aus.
Finnland scheint ein Land zu sein, dem Korruptionsbekämpfung sehr wichtig ist. Sie hatten die skandinavischen Länder ja auch schon angesprochen. Zumindest leben sie ein hohes Maß an Transparenz dahingehend. Das hat sich auch in ihrer EU-Ratspräsidentschaft gezeigt. Nächsten Monat übernimmt diese Deutschland. Was ist da zu erwarten?
Ja, also Europa erwartet recht viel von den Deutschen, die ja in Europa auch bei vielen Ländern eine Vorbildfunktion haben. Und da hat Finnland die Latte, sage ich mal, sehr hoch gesetzt. Man hat sich damals maximale Transparenz verschrieben. Das tut Finnland immer, wenn es die Ratspräsidentschaft innehat. Das war auch schon 2006 so, weil das Land eben einfach sagt, es geht darum, das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. Und das geht nur durch Transparenz. In die Zeit der deutschen Ratspräsidentschaft könnte eben die angesprochene Reform des europäischen Lobbyregisters fallen. Das wäre ein Vorzeigeprojekt. Allerdings gibt es eben auch Befürchtungen, die dieser Ratspräsidentschaft entgegensehen. Heute ist zum Beispiel ein Report erschienen von Lobby Control und anderen Nichtregierungsorganisationen, die befürchten, dass in der deutschen Ratspräsidentschaft Industrie und Wirtschaft vollends das Ruder übernehmen könnten und listen da einige Anhaltspunkte auf, zum Beispiel eben auch das Verhalten deutscher Minister in der Corona-Krise.
Ganz vielleicht könnte also der Fall Amthor auch überschwappen in einer Art und Weise auf die EU-Ebene. Michael Schneider, Korrespondent aus Brüssel, vielen Dank. Und wir kommen ein letztes Mal zum heiligen Antonius, dem der Teufel schwer zugesetzt hat. Doch die erste Angriffswelle konnte Antonius abwehren. Damit gibt sich der Teufel aber nicht zufrieden. Es muss doch einen Weg geben, den guten Antonius zu Fall zu bringen.
Der höllische Feind aber, voll Hass gegen das Gute, rief seine Hunde zusammen. Dazu verwandelten sie sich in Gestalten von wilden Tieren und Schlangen, und gar bald erfüllte sich der Platz mit Erscheinungen von Löwen, Bären, Leoparden, Stieren und Nattern, Aspisschlangen, Skorpionen und Wölfen. Der Lärm all dieser Erscheinungen war wirklich schrecklich und ihre Wut grimmig. Antonius, von ihnen zerpeitscht und zerstochen, seufzte infolge seiner leiblichen Pein, aber klaren Geistes und voll Hohn rief er: »Wenn ihr Macht hättet, genügte es, wenn auch nur einer von euch käme. Aber da der Herr euch die Kraft genommen hat, versucht ihr durch eure Menge vielleicht Furcht einzuflößen.« Der Herr kam zu seinem Beistand. Als Antonius aufblickte, sah er das Dach geöffnet und ein Lichtstrahl kam auf ihn herab. Die Dämonen wurden plötzlich unsichtbar, die Pein in seinem Körper hörte sogleich auf. Antonius fragte die Erscheinung: »Warum bist du nicht zu Anfang gekommen, um meine Qualen zu beendigen?« Und eine Stimme ertönte zu ihm: »Antonius, ich war hier, aber ich wartete, um dein Kämpfen zu sehen. Da du den Streit bestanden hast, ohne zu unterliegen, werde ich dir immer hilfreich sein und ich werde dich berühmt machen aller Orten.«
Antonius konnte ihnen widerstehen, den Versuchungen, die ihn vom rechten Wege leiten wollten. Viele andere, anscheinend auch Philipp Amthor, konnten das nicht. Mein Kollege Riccardo Mastrocola stellt fest, sowas hat es immer mal wieder gegeben in der deutschen Politik.
Im Sommer 2002 hatte der damalige Kanzler Gerhard Schröder, Jahre später selbst Lobbyist für Gasleitungen, genug und warf seinen Verteidigungsminister aus dem Amt, Rudolf Scharping von der SPD. Er hatte sich mit dem schillernden PR-Berater Moritz Hunzinger eingelassen, 140.000 Mark kassiert für gehaltene Vorträge und als Vorschuss für spätere Memoiren. Sie waren auch zusammen shoppen, Hemden, Hosen und Krawatten beim Herren Edelausstatter. Hunzinger vertrat zur gleichen Zeit die Interessen von Rüstungsunternehmen.
»Dieses Amt verlasse ich jetzt mit erhobenem Haupt und mit geradem Rückgrat.«
Und mit Fahrrad, auf dem Scharping seine zweite Karriere begann, als Lobbyist fürs Radfahren. Noch heute ist er Vorsitzender des Bundes Deutscher Radfahrer. Warum aus dieser Geschichte eine Affäre Hunzinger wurde, hat auch mit Cem Özdemir zu tun, dem als aufstrebender grüner Politiker das Geld ausging, worauf er einen Kredit aufnahm, zu besonders günstigen Zinsen. Bei Hunzinger. Und kurz danach kam noch heraus, dass er im Dienst gesammelte Bonusmeilen für private Zwecke verflog. Damit war auch Özdemir erstmal raus.
Mir sind Fehler unterlaufen, die ich zu verantworten habe und die für mich in keiner Weise akzeptabel sind. Dafür trage ich die volle Verantwortung. Und das muss ich in Ordnung bringen.
Hat er offenbar auch. 2 Jahre später wurde Özdemir ins Europaparlament gewählt und ab 2008 war er fast 10 Jahre lang Bundesvorsitzender seiner Partei. In dieser Zeit war der heutige Gesundheitsminister Jens Spahn noch keine 30, aber schon eine der Nachwuchshoffnungen der CDU. Redete ganz oben mit, wurde gesundheitspolitischer Sprecher, beriet seine Partei, gleichzeitig beriet er aber auch Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich mit seiner Politas, einer Beratungsfirma. Spät genug fiel ihm auf, dass das nicht gut zusammenpasst, und er verkaufte seine Anteile 2010. Alles im Stillen. Bekannt wurde das erst 2012 durch einen Medienbericht. Glück gehabt. Dass man nach seiner Karriere in der Politik auch mal was ganz anderes machen kann und darf, ist unbestritten. Eckhard von Kläden hatte im Mai 2013 angekündigt, dass er wechselt in die Autoindustrie zur Daimler AG. Das Problem, der CDU-Mann saß noch mehrere Monate mit am Kabinettstisch, als Staatsminister, mit dem fertigen Arbeitsvertrag von Daimler in der Tasche. Die Staatsanwaltschaft begann zu ermitteln wegen des Anfangsverdachts der Vorteilsannahme. 2015 wurde das Verfahren eingestellt. Es gab keinen hinreichenden Tatverdacht. Rein rechtlich hatte Eckhard von Kläden nichts falsch gemacht. Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz wegen Verdacht auf Korruption, weil sie möglicherweise die Interessen eines anderen Staates vertreten hat, Lobbyarbeit gemacht haben soll und sogar Entscheidungen gefällt haben soll im Sinne der autokratischen Regierung von Aserbaidschan für 22.000 Euro mindestens.
Und seitdem habe ich dort auch ein bisschen mein Herz verloren.
Ihr Bundestagsmandat hat sie noch nicht verloren. Die Karriere kann also erstmal weitergehen.
Wie sieht es heute aus im politischen Berlin? Sind die Verquickungen zwischen Politik und Unternehmen so eng, so allgegenwärtig, wie viele, Anführungszeichen unten, denen da oben, Anführungszeichen oben, unterstellen? Nico Fried beobachtet die Berliner Politik für die Süddeutsche Zeitung. Er leitet ihre Parlamentsredaktion. Guten Abend, Herr Fried.
Schönen guten Abend.
Was Philipp Amthor da vorgeworfen wird, ist das tatsächlich ein unerhörter Einzelfall oder normale Härte im politischen Betrieb?
Ich glaube, das ist kein einzelner Einzelfall, aber es ist auch nicht so, dass sämtliche Bundestagsabgeordneten irgendwo ihre Nebeneinkünfte haben und mit irgendwelchen dubiosen Firmen unter einer Decke stecken. Das ist schon ein sehr spezieller Fall, der sich auch durch eine gewisse, Geschmacklosigkeit einfach das Abgeordnetenamtor auszeichnet.
Das hat also am Ende tatsächlich was mit der Person Amthor zu tun, dass Augustus Intelligence das Gefühl hatte, also wenn wir es bei jemandem versuchen, dann bei dem?
Ja, das glaube ich schon. Philipp Amthor ist ja auch medial sehr stark gehypt worden, wie man heute sagt. Also er hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, galt als ein Nachwuchstalent der CDU. Und wenn wir uns jetzt mal in die Köpfe derer versetzen, die bei der Firma Augustus in der Verantwortung sind, dann würden wir wahrscheinlich auch gucken, wer ist da mit Perspektive, wen angeln wir uns da, wen baggern wir mal an, damit er uns vielleicht mittel- und langfristig, wenn er dann auf der Karriereleiter weiter hochsteigt, und danach sah es ja durchaus aus, bei Philipp Amthor möglicherweise nützlich sein könnte.
Glauben Sie, dass es eine Seltenheit ist, dass Politiker solche Angebote annehmen oder dass es überhaupt solche Angebote gibt?
Ich glaube schon, dass es solche Angebote immer mal wieder gibt. Ich glaube auch, dass es aber manchmal nicht ganz so direkt, nicht ganz so einfach ist. Sie müssen ja auch sehen, es gibt ja auch jede Menge indirekte Verbindungen, es gibt ja jede Menge Agenturen auch in Berlin, die Kontakte zwischen Politik und Wirtschaft herstellen, ohne dass man dann sofort auf dem Gehaltszettel einer Firma steht. Das ist ja ein weit verzweigtes System, mit dem auch Dritte Geld verdienen. Sehr undurchsichtig, das schon. Trotzdem würde ich für eine Mehrzahl der Abgeordneten mindestens dahingehend die Hand ins Feuer legen, dass sie die Dinge, die sie da handhaben, wenn sie Nebeneinkünfte haben, also wenn sie Geld für etwas bekommen, dass sie das dann auch offenlegen.
Das sieht der Bundestagsabgeordnete Marco Bülow anders. Ganz am Anfang dieser Sendung hat man ihn kurz gehört. Ich zitiere ihn nochmal. Es passieren Sachen, wie sie Herr Amthor macht, fast täglich hier. Das ist kein Einzelfall. Im weiteren Gesprächsverlauf mit dem ZDF sagte er noch, in keinem Konzern, in keiner Verwaltung würde das erlaubt, was eigentlich bei uns erlaubt ist. Also eigentlich ein verheerendes Fazit. Schätzt er das dann falsch ein?
Ja, es ist ja Herrn Bülow unbenommen dafür, die Beweise vorzulegen. Es ist ja im Moment einfach nur eine Behauptung. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht unterschiedliche Formen von Lobbyismus durcheinander wirft mit Korruption. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass es Versuche gibt, einzelne Abgeordnete oder möglicherweise auch nur einzelne Entscheidungen zu kaufen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Manchmal so dreist, wie es die Firma Augustus gemacht hat, manchmal viel indirekter, viel subtiler, bis hin zu einer Form von Lobbyarbeit, die ja auch darin besteht, dass zum Beispiel Verbände oder Firmen parlamentarische Abende machen. Da gibt es dann das Essen umsonst und hier noch einen Drink und da noch eine Packung Zigaretten und so. Das ist ja letztlich auch eine Form von Beeinflussung, die mit Kosten verbunden ist. Übrigens in Klammern gesprochen, da müssen auch wir Journalisten sehr aufpassen, weil wir zu diesen Abenden auch eingeladen sind. So ist es ja nicht. Klammer zu. Und da gibt es einfach sehr viele verschiedene Formen. Aber ich glaube, das hat ja in Ihrer Sendung auch schon eine Rolle gespielt, es gibt eine legitime Art von Lobbyismus, die darin besteht, dass man Interessen vertritt, dass man auch an Abgeordnete Informationen gibt. Das brauchen die auch, um Entscheidungen in komplizierten Fragestellungen zu treffen. Und dann gibt es eben Formen, die eher in die Richtung gehen, dass wirklich etwas gekauft werden soll. Das ist letztlich keine rote Linie, sondern es ist, wenn Sie so wollen, eine breite rote Fläche, auf der sich die einzelnen Abgeordneten aufhalten und wo sie auch selber gefordert sind, sich immer wieder zu fragen, ist das noch etwas, was ich vertreten kann, wo ich nicht gelenkt bin von eigenen Interessen. Das müssen ja nicht einmal immer finanzielle Interessen sein. Oder ist das etwas, wo ich befangen bin, was ich dann auch kenntlich machen muss, wo ich mich vielleicht ausklinken muss? Der heutige, gerade frisch gewählte, frisch ernannte Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, zum Beispiel Stefan Harbert, hat sich mal, weil er als Anwalt mit VW zu tun hatte, aus einer bestimmten Sache dann auch rausgezogen.
Das haben wir auch im vorangegangenen Beitrag gehört. Bestechlichkeit, Vorteilnahme, das hat es immer wieder gegeben. Gerade in der dort aufgezählten Runde hat man auch den Eindruck, nachhaltig geschadet hat es Ihnen nicht, auch in dem von Ihnen gerade gewählten Beispiel. Ist das auch Teil des Problems, dass es sich kaum auf die Karriere auswirkt und man es einfach mal versuchen kann?
Ich glaube, ein Teil des Problems ist, dass bestimmte Fehler nicht sanktioniert werden. Die Bundestagsverwaltung lässt da viel einfach geschehen. Und es wird dann vielleicht mal ermahnt oder so, aber es werden die Sanktionen, die möglich sind, nicht wirklich verhängt. Insofern wirkt sich das dann natürlich auch auf das Ansehen des Abgeordneten aus und auch darauf, dass Abgeordnete vielleicht mal denken, ach komm, da lasse ich es jetzt mal drauf ankommen, bis die Bundestagsverwaltung mir da dahinter kommt, bin ich eh nicht mehr Abgeordneter.
Es kommt also auch weiterhin auf die Abgeordnetinnen und Abgeordneten an. Ohne oder mit Transparenzgesetz, es hat wahrscheinlich dann darauf gar keinen großen Einfluss, oder?
Ich glaube grundsätzlich, dass so ein Transparenzgesetz oder auch ein Lobbyregister eine gute Sache ist, weil es die Sache transparenter macht, durchschaubarer macht, erkennbarer macht, was ist eigentlich Lobbyarbeit. Also auch die völlig legale und legitime Lobbyarbeit wird ja dadurch erkennbarer und auch von einem dauernden Verdacht, dass es hier eigentlich um illegitime Dinge geht oder auch um Korruption geht, wird sie ja auch ein Stück weit befreit. Deswegen muss es ja auch in ihrem Interesse sein. Es gibt ja auch durchaus Firmen, die oder auch Verbände, die darauf hinwirken, dass es da mehr Klarheit und gesetzliche Regelungen gibt. Von daher, glaube ich, wäre das schon gut, aber Sie wissen, wie es ist. Stinkendes Geld findet immer seinen Weg. Also auch wenn eine solche Form gefunden würde und ein neues Gesetz käme, sind wir, glaube ich, nicht davor gefeit, dass Firmen oder Verbände oder wer auch immer Interessen hat, möglicherweise wieder Wege findet, dem einen oder anderen Abgeordneten Geld zu geben, das der nicht kriegen sollte.
Das sagt Nico Fried, der Leiter des Parlaments, der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank. Der Weg scheint frei für ein Lobbyregister in Deutschland, eine Konsequenz aus dem Fall Amthor. Ob er selbst welche zu spüren bekommt, wird sich zeigen, genauso wie die Frage, was ein Mehr an Transparenz an Lobbypraktiken zu ändern imstande ist. Vielleicht wirft es etwas mehr Licht auf diesen Graubereich, aber auch hellgrau bleibt irgendwie grau. Und das war unsere Sendung HR2 der Tag für heute. Sie können diese und viele andere Folgen als Podcast nachhören, unter anderem auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist David Alf. Ich gebe mir beim nächsten Mal mehr Mühe beim Gendern. Das funktioniert nicht immer gut. Aber ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.